Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Große Theaterkunst hat sie mit allen Mitteln, Schauspiel, Tanz, Musik, poetisch und wuchtig auf die Bühne gebracht. Und das in einer Zeit, in der Frauen im Regiefach überhaupt nicht selbstverständlich waren. Konstanze Lauterbach. Die Regisseurin ist mit 71 Jahren gestorben, wir würdigen ihre Arbeit. Außerdem skurrile Bauten von Rob Fuhrmann im Museum der Moderne in Salzburg und junge Stimmen mit einem frischen Blick auf Europa, das Festival des Debütromans in Kiel und Rendsburg. Zunächst aber nach Chemnitz. Es ist nicht nur ein Gedenkort, sondern auch ein Auftrag an die Zukunft. Das NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz. In der Mitte der Stadt wird seit gestern an den Terror des nationalsozialistischen Untergrunds erinnert, als ein Stück Aufarbeitung, bei der endlich auch die Opfer, nicht die Täter im Mittelpunkt stehen, damit so etwas nie wieder geschehen kann. Die Mitglieder des rechtsextremen NSU ermordeten zwischen 2000 und 2011 10 Menschen und verletzten viele weitere schwer. Im Zusammenhang mit den behördlichen Ermittlungen über die Morde fällt immer wieder das Stichwort schweres Staatsversagen. Das Interesse in Chemnitz zur Eröffnung gestern war riesig. Alexander Moritz hat die Ausstellung im Dokumentationszentrum gesehen und vorab auch Angehörige der Opfer getroffen.
Aufwühlend emotional, ganz klar.
Es ist kein einfacher Tag für die Tochter von Theodoros Bulgarides. Vor 20 Jahren haben die Terroristen des rechtsextremen NSU ihren Vater ermordet. Nun steht sie vor den Schaufenstern eines Geschäfts in der Innenstadt von Chemnitz. Seit Sonntag das NSU-Dokumentationszentrum.
Wir waren gestern schon hier, da sind ein paar Tränen geflossen. Ich glaube, es war wichtig, dass wir heute ein bisschen mehr Kraft haben.
Zur Eröffnung des Dokumentationszentrums sind etwa 25 Angehörige von Opfern und Überlebenden des NSU-Terrors nach Chemnitz gekommen. Kein einfacher Weg. Ist es doch die Stadt, in der die Haupttäter Anfang der 2000er untertauchen konnten, unbehelligt, umgeben von Unterstützern aus der Neonazi-Szene, die teilweise bis heute in der Gegend leben.
Hier fanden die Täter Schutz. Hier wurden sie gedeckt. Das ist ein Teil der Geschichte dieser Stadt. Es ist auch ein Teil der Geschichte dieses Landes.
Gamze Kubaschik war noch ein Kind, als der NSU 2006 in Dortmund ihren Vater ermordete. Seit Jahren setzt sie sich für eine Aufarbeitung ein. Dass in Chemnitz nun ein erstes Dokumentationszentrum entsteht, für sie längst überfällig.
Ich wünsche mir, dass dieses Dokumentationszentrum ein Ort des Zuhörens wird. Ein Ort, an dem niemand sagen kann, das habe ich nicht gewusst. Für eine Gesellschaft, in der rassistische Gewalt keinen Platz hat. Für die Gerechtigkeit, für die Wahrheit und für die Zukunft. Vielen Dank.
Das Dokumentationszentrum soll Bildungsort sein, etwa für Schulklassen, ebenso wie für angehende Polizistinnen und Polizisten. Und will Anlaufstelle sein für Menschen, die heute von rassistischer und rechtsextremer Gewalt betroffen sind. Die Ausstellung Offener Prozess stellt die Opfer des NSU in den Mittelpunkt. Beleuchtet wird das Versagen der Sicherheitsbehörden, die Hinweisen auf ein rechtsextremes Motiv nicht nachgingen und Opfern Verbindungen in die organisierte Kriminalität unterstellten. Entstanden ist die Ausstellung im Austausch mit Angehörigen. Am Eingang zeigen Vitrinen persönliche Gegenstände der Opfer. Eine Armbanduhr des Blumenhändlers Enver Şimşek, eine Dienstmütze der Polizistin Michelle Kiesewetter. Einige der Vitrinen enthalten nur Texte. Nicht alle Angehörigen wollen, dass persönliche Gegenstände hier gezeigt werden. Auch die Tochter von Theodoros Bulgarides nicht.
Weil wir nicht hundertprozentig d'accord gehen mit dem Aufbau. Also wir finden es wichtig, aber uns fehlt auf jeden Fall ein bisschen die Dokumentation über das Staatsversagen und waren deshalb auch nicht bereit, was rauszugeben.
Halbleere Aktenschränke, die an geschwärzte und nachträglich geschredderte Unterlagen erinnern, reichen ihr nicht. Der Weg zum Dokumentationszentrum war lang. Fast 14 Jahre sind seit dem Auffliegen des NSU vergangen. Seit Jahren setzen sich verschiedene Initiativen für das Gedenken ein, auch in Chemnitz. Doch die Auseinandersetzung mit dem NSU bleibt schwierig in Chemnitz, auch für Oberbürgermeister Sven Schulze von der SPD. Er steht grundsätzlich hinter dem Projekt, betont gleichzeitig, Chemnitz dürfe nicht auf das Stigma Täterstadt reduziert werden.
Ich bin noch etwas skeptisch, ob die Auseinandersetzung so stattfindet, dass wir alte Schubladen verlassen oder ob nicht eine Stigmatisierung stattfindet und dann letztendlich eine Bestätigung von alten Vorurteilen.
Bei der Eröffnung lässt der Oberbürgermeister sich vertreten. Am Tag zuvor hatte er Angehörige getroffen. Ein emotionales Gespräch im kleinen Rahmen, das für die Tochter von Theodoros Bulgaridis allerdings auch Fragen aufgeworfen hat.
Er hat ganz klar gesagt, wir müssen das tun. Ja, das ist nichts wert dann irgendwie, ne? Dieses wir müssen es tun. Das heißt, es ist keine Eigeninitiative und kein Wollen, sondern ein ich muss.
Die sächsische Landesregierung wurde von der stellvertretenden Ministerpräsidentin und Sozialministerin Petra Köpping von der SPD vertreten. Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU eröffnete zur gleichen Zeit eine Bundesstraße. Das Dokumentationszentrum in Chemnitz soll ein Anfang sein. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, dass ein bundesweites NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg entstehen soll. Die Finanzierung des Zentrums in Chemnitz ist zunächst nur bis Ende dieses Jahres gesichert. Über die Fortsetzung müssen Bund und Land noch entscheiden.
Alexander Moritz berichtete aus Chemnitz. Sie war sehr produktiv und sehr impulsiv. Für einen Bühnenbildfilm von Brechts Baal in Leipzig ließ Regisseurin Constanze Lauterbach schon mal einen Haufen Laub orange anmalen, nur um die Idee komplett zu verwerfen, nachdem sie es gesehen hatte. Sie kämpfte leidenschaftlich für die Kunst, vor allem aber für ihren Traum vom Theater. Nach ersten Stationen in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz und Rudolstadt, holte Wolfgang Engel sie nach der Wende ans Theater in Leipzig. Danach inszenierte sie als Gast in Bremen, Berlin, München oder Wien, zuletzt auch in Essen und Rostock, auch in der Oper. Nun ist Constanze Lauterbach im Alter von 71 Jahren gestorben. Über ihre Arbeit habe ich mit Matthias Brenner gesprochen, dem ehemaligen langjährigen Intendanten des Neuen Theaters in Halle, der schon als Schauspieler mit Constanze Lauterbach gearbeitet und sie auch persönlich gut gekannt hat. Was hat sie als Regisseurin ausgemacht? Was war ihre Handschrift, habe ich ihn gefragt.
Constanze Lauterbach war, wenn ich das so sagen darf, eine magische Begegnung. Als ich ihre erste Inszenierung sah, kam in Kittel, damals in Rudolstadt, Anfang der 90er Jahre, da erfuhr ich eine Symbiose zwischen Oper, Schauspiel, Musik und Tanz. Und das war eine ganz, ganz irrational tolle Entdeckung für mich. Und dass eigentlich diese Verbindung der Künste, der darstellenden Künste, hat Constanze Lauterbach ihr Leben lang geprägt, ihr Leben lang begleitet und sie hat ihr Leben lang dafür gesorgt, dass sie mit allem Ego, den sie auch aufbringen konnte, diese Träume gemeinsam mit Verbündeten durchsetzt.
War sie eine Pina Bausch in anderer Konstellation oder hatte sie Pina Bausch als Vorbild?
Sie hatte Pina Bausch eindeutig als Vorbild. Und wir stellen uns alle vor, dass sie oben im Himmel mit Pina Bausch in einem großen Aschenbecher sitzt und sie sehr viel Wein trinken und den Himmel durcheinander bringen mit ihren Ideen.
Sie gehörte ja zu einer Generation von Frauen, die damals am Theater noch Ausnahmen waren. Meist auch ohne Kinder. Das war dann der Preis, um sich durchsetzen zu können. Aber das konnte Constanze Lauterbach, oder?
Ja, Constanze Lauterbach konnte das. Und sie hat sich nie über die sogenannte Männerwelt beschwert. Sie hat einfach ihre Ideale, ihr Sein als Mensch und nicht nur betont als Frau gelebt und durchgesetzt. Und übrigens, sie hat einen Sohn. Aber Familie war für sie das Theater, das waren wir mit wechselnden Mitgliedern natürlich. Aber das Theater war ihr Zuhause, ihre Beheimatung.
Welche Inszenierungen sind Ihnen denn noch besonders im Gedächtnis?
Also wenn ich noch sage, Saint-Hier auch in Rudolstadt oder natürlich die großartige Bernarda Albers Haus in Leipzig, ein Schauspielhaus, das auch noch vom ZDF gewürdigt wurde als Ausstrahlung der besonderen Inszenierung damals. Natürlich Baal, da hat sie mich eingeladen, haben das erste Mal zusammengearbeitet, die Titelrolle zu spielen. In Erinnerung, Casting in Kursk, ein unglaublich toller politischer Abend am Deutschen Theater, zum Beispiel Tango an der Wiener Burg und der Auftrag in Leipzig, das könnte ich ganz viele aufzählen.
Sie haben gerade das Wort politisch in den Mund genommen. War sie denn ein politisch denkender Kopf?
Ja, sie war politisch. Sie war vor allem von einem politischen Denken der schwarzen Poesie Es war ihr nie wichtig, in aller Direktheit und Klarheit, fast dokumentarisch, die politische Meinung auf die Bühne zu bringen, sondern mit einem hohen Wert von poetischer Übersetzung. Wenn ich da zum Beispiel an Auftrag denke von Heiner Müller in Leipzig, das hat sie einfach in einem Seniorenpflegeheim gespielt. Und ich weiß, ich war als das Porters der Oberpfleger, der Schwarze, und Mary Lou Pullman war die Oberschwester und die anderen waren die Kranken, die am Ende ihres Lebens standen und die Rückschau eine vergebliche Revolution hielten. Und das war eine wichtige, große politische Metapher. Sie war ein sehr politischer Mensch, aber vor allem war sie eine poetische Künstlerin.
Sie haben ja tatsächlich lange mit ihr zusammengearbeitet, auch schon bereits als Schauspieler. Wie war sie denn als Regisseurin?
Fordernd, sprunghaft, freundlich, hart. Alles war sozusagen fast im gleichen Moment miteinander. Sie war äußerst explosiv und impulsiv. Sie konnte in einem Moment Wahnsinniges fordern, auch von den Gewerken an Requisiten, Schlachten und sonst was. Und das flog alles am nächsten Tag wieder weg. Und manche fühlten sich dadurch sehr verletzt, weil sie der Meinung waren, dass sie Arbeit nicht achtet. Aber das stimmt nicht. Sie hat einfach in ihrem Tunnel, in ihrer Sucht nach Poesie, in ihrem Drang, diese Welt mit Theater zu bereichern, gelebt. Und dabei hat sie oft auch nicht nach links und nach rechts geschaut. Aber das hat alles mit Können zu tun und vor allem auch mit einem Riesenherz. Sie war ein sehr, sehr, sehr treuer Mensch ihren Leuten gegenüber.
Was meint man, wenn man sagt, Constanze Lauterbach war eine Legende?
Ja, sie hat das Theater an sich gelebt und man konnte sich in den Schweif ihrer unglaublichen Ausstrahlungskorona dranhängen, wäre falsch. Man musste dann schon auch innerhalb der Corona selbst lebend teilnehmen, um diese Träume mit ihr, mit gemeinsam zu behaupten. Und ob wir in Inszenierungen untergingen oder große Erfolge feierten, es war immer eine Festveranstaltung mit ihr, diesen Prozess einer Kunstwerdung erleben zu dürfen. Und das fand ich legendär. Das hat mein Leben, mein künstlerisches Leben sehr, sehr, sehr geprägt.
Matthias Brenner würdigte Constanze Lauterbach, die Theater- und Opernregisseurin, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Modelle, die aussehen wie skelettierte Pfahlbauten, stehend oder hängend. Wabenartige Wohnhäuser, die direkt aus einem Science-Fiction stammen könnten. Das sind die skurrilen architektonischen Skulpturen des Niederländers Rob Fuhrmann, die weltweit entstehen, immer in Zusammenarbeit mit Handwerkern vor Ort und lokalen Materialien. Das Projekt eines Raumschiffs am Strand von Gaza-Stadt liegt seit Oktober 23 aus bekannten Gründen auf Eis. Fuhrmanns fantastische Welten, die gerne auch mal großformatig als Radierung an der Wand hängen, sind jetzt aber zu sehen im Museum der Moderne in Salzburg. Tobias Krone berichtet.
Eigentlich hätte Rob Fuhrmann im Herbst 2001 eine Künstlerresidenz in New York antreten sollen.
An der 29. Etage von dem World Trade Center gab es eine Etage für Künstler, die dort für 5 Monate arbeiten können. Und ich habe mich beworben, aber natürlich 9/11 hat passiert und das war gescheitert worden. Und ich möchte doch einen Print machen, irgendwie, was ich darauf bezog.
Das große Panorama World View von 2003 ist dieser Print. In manischer Detailverliebtheit zeichnet er den Blick aus diesem 29. Stock, aus der Vogelperspektive über eine Großstadt, die New York sein könnte. Das ikonische achteckige Pan Am Building, das UN-Gebäude von Walter Gropius, sie sind im Wald aus Hochhäusern zu erkennen. Den Zwillingsturm nebenan hat Rob Fuhrmann aus Holzbrettern gezeichnet.
Wo man eigentlich schon dem Katastrophe reinsehen kann, dass es irgendwie nach unten rutscht.
Der Zerfall der Architekturmoderne, darauf hat sich der Niederländer spezialisiert. In seinen Druckgrafiken, die an die Blaupausen von Gebäudeentwürfen erinnern, und auch in seinen Modellskulpturen prominenter Gebäude herrscht Unordnung. Chaos scheint die Welt zu Ende zu sein. Zumindest die Welt, wie wir sie in Europa kennen. Die Chefkuratorin Christina Penitzdorfer fühlt sich bei den Bildern an den Sozialphilosophen Bruno Latour und dessen terrestrisches Manifest erinnert.
Die Gesamtheit dessen, was unsere Umwelt ausmacht, tritt auf den Plan jetzt über Naturkatastrophen. Einfach Dinge, die der Mensch nicht mehr in der Hand hat und was eben dieses, was er als Koordinatensystem der Moderne bezeichnet, durcheinander bringt und auch diesen unerschütterlichen Fortschrittsglauben auch ins Wanken bringt.
Doch dabei bleibt das Werk des bekennenden Science-Fiction-Fans nicht stehen. Neben dem Zerfall entsteht auch immer etwas, wie Termitenhügel überwuchern, zellenartige Strukturen, modelliert aus Pappkarton die Türme der Moderne. Ominöse Röhrenkonstruktionen bemächtigen sich da des Modells von Le Corbusiers Wohnhochhaus Unité d'Habitation vor einem dramatischen Abendhimmel. Auch in Städtebau greift Rob Fuhrmanns Fantasie ein. Inmitten einer kreisförmigen Stadtstruktur, die Paris sein könnte, hat er den Triumphbogen durch eine moosgrüne Kugel ersetzt.
Und für mich nimmt es in Form dieses fast humorartigen, biomorphen, kuppelartigen Gebilde Gestalt an, weil es einerseits was leicht Bedrohliches hat, aber auch was unheimlich Schönes auch.
Eigene gebaute Architektur, auch sie zeigt Rob Fuhrmann in der Ausstellung. Die begehbare Skulptur, eine Art Jurte aus Holz, aus weggeworfenem Pappkarton für Nudelsuppen, aus großen runden Fenstern mit nach außen hin blickdichtem Plexiglas und aus kleinen farbigen Glasbausteinen. Sie vermittelt einem das Gefühl, eine kleine, unförmige Kathedrale zu betreten.
Das ist einfach etwas, was ich für mich persönlich haben wollen sollen, einen Raum, eine Beschützung.
Einen Schutzraum anderer Art, die Modellskulptur eines in den Sand gegrabenen Bunkers nebst einem Modell-SUV, präsentiert Rob Fuhrmann im schummrig gehaltenen zweiten Ausstellungsraum.
Hier sieht man ein Modell von einem Bunker, den reiche Leute sich bestellen können. Und dass man sich beschützen kann, so wie hier, ist natürlich auch eine Art Form von Macht eigentlich.
Diese politische Kritik und die gesellschaftliche Vision Rob Fuhrmanns, sie bringen die Schärfe, die Kraft in die oft etwas spleenig wirkenden Entwürfe. Mit der Unordnung, die der Künstler in die Architektur bringt, ist gleichzeitig eine Forderung verbunden, die Kontrolle über den öffentlichen Raum wieder in die Hände der dort lebenden Menschen zu legen. Poetisch changiert diese Ausstellung zwischen Melancholie, Ironie und der selten gewordenen Neugier auf Zukunft.
Tobi Krone über Rob Fuhrmanns architektonische Fantasien im Museum der Moderne in Salzburg. Zum 23. Mal schon hat am Wochenende in Rendsburg das Festival des Debütromans stattgefunden, mit 13 AutorInnen aus 13 europäischen Ländern. Es sind jeweils recht junge Stimmen, die mit ihrem ersten Roman im eigenen Land Aufsehen erregt haben, die hierher entsandt werden, auch wenn Institut Française und Literaturhaus Kiel das Festival ausrichten. Gibt es also eine typische europäische Literatur der Gegenwart oder zumindest gemeinsame Themen? Cornelius Wüllenkemper hat das traditionsreiche Festival besucht und Stimmen zwischen Norwegen und Italien für uns gehört.
Die Aufforderung, nicht kompliziert zu sein, ist meistens ideologisch.
Die österreichische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Katrin Rögler appellierte an Autoren und Verleger, kompliziert zu bleiben und sich zu weigern, Algorithmen und Leserschaft mit eingängigen Themen und Thesen zu füttern.
Es gibt im Moment das vielleicht unausgesprochene Gebot, einfache und klare Geschichten zu erzählen, in der ersten Person Singular am besten und verständlich zu sein. Wenn die Welt nur noch nach Podcast-Modus funktioniert, dann sehen wir was nicht. Weil unsere Welt ist eben sehr, sehr kompliziert und deswegen ist es so politisch so wichtig, auch da zu sagen, ja, wir setzen uns dieser Komplexität aus, der Ruf eben nach der einfachen Stimme, der klaren Anweisung, das ist im Grunde führt zu Autoritarismus.
Die mal ausformulierte, mal atmosphärische Reibung mit Gegenwarts- und Zukunftsfragen stand auf dem Festival im Vordergrund. Die deutsche Autorin Annegret Lippold erzählt in ihrem Debüt Untergrund von der politischen Dimension verdrängter Erinnerung. Ihre Hauptfigur besucht als Lehrerin einer Schulklasse die NSU-Prozesse in München und wird so auf ihre eigene, tunlichst verschwiegene Vergangenheit in der Neonazi-Szene in einem fränkischen Dorf gestoßen. Lippold befasst sich urteilsfrei mit einer jungen Frau in Westdeutschland, die trotz seines finanziell und gesellschaftlich gefestigten Umfelds zur politischen Extremistin wird.
Sie sucht eine Gruppe, wo sie dazugehören kann. Sie will ernst genommen werden. Sie könnte theoretisch jederzeit Nein sagen oder Ja sagen. Also sie könnte sich verhalten dazu. Und das ist das, was der Roman auslässt. Also weil man nahe ihr dran ist, aber dass sie eigentlich die ganze Zeit aktiv die Wahl treffen könnte, zu sagen, nein, das mache ich nicht mit. Das tut sie eben nicht. Und da macht sie sich natürlich auch auf eine Art schuldig.
Neben soziopolitischer Kritik ging es in immerhin 5 von 13 Titeln um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Unter anderem die Finnin Linnea Kuluweinen erzählt in ihrem Roman Dickicht davon, wie eine aggressiv wachsende Natur im finnischen Turku Zivilisation und menschlichen Lebensraum bedroht.
This is a dystopian kind of story, but it takes place.
Ich erzähle eine Dystopie, die aber an einem realen Ort spielt. Ich habe diesen Ort in einem künstlerischen Prozess umgestaltet und eine neue Welt daraus entstehen lassen, in einer Art magischen Realismus, der zugleich in der Wirklichkeit verankert ist. Die Natur wendet sich gegen den Menschen, aber nicht in Form einer Katastrophe, sondern als eigenständige Figur mit einem freien Willen.
Die Synthese aus Realem und Fantastischem erwies sich auf dem Festival als formale Tendenz in der europäischen Literaturszene. Immer wieder ging es dabei um das erzählerische Motiv der Wirklichkeitsentfremdung in dystopischen Naturszenarien oder auch in sozioökonomischen Realitäten, in der der Mensch als Produzent und Konsument zu funktionieren hat. Der Italiener Edoardo Vitale erzählt von einem Aufsteigerpärchen, das eine Meditations-App zur Leistungssteigerung auf den Markt bringt und schließlich selbst von der Leere des eigenen Alltags überwältigt wird. Auch die Slowenin Liu Sakracek untersucht in ihrer Autofiktion zwischenmenschliche Beziehungen in einer so rastlosen wie anonymen Arbeitswelt.
Mir geht es um ein Phänomen, das unsere Gegenwart bestimmt, nämlich die Unverbindlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Selbst wenn man sich mit jemandem die Wohnung teilt, heißt das nicht, dass man etwas übereinander erfährt. Deswegen bleibt meine Hauptfigur auch eine Frau ohne Eigenschaften.
Nicht nur Menschen ohne Eigenschaften, sondern auch solche, die sich gegen Einengung und Bevormundung zur Wehr setzen, spielten auf dem Festival eine Rolle, etwa beim Kampf einer jungen Mutter gegen patriarchale Unterdrückung im Debüt der Österreicherin Verena Dolovay, Dorf ohne Franz. Wie schon in den Vorjahren wurden am Rande des europäischen Festivals des Debütromans auch Übersetzungsrechte zwischen Verlagen verhandelt. Das zeigt ganz konkret, dass Themen und Formen in der europäischen Luft liegen, die sich zu einer kollektiven literarischen Öffentlichkeit verdichten.
Cornelius Wüllenkemper berichtete vom Festival des Debütromans in Rendsburg. Der französisch-amerikanische Dokumentarfilmer Marcel Ophüls ist am Samstag im Alter von 97 Jahren gestorben. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Bekannt wurde der Sohn des Filmemachers Max Ophüls vor allem für seine investigativen Dokumentarfilme, mit denen er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Geschichtslügen. 1933 war Marcel Ophüls als Kind mit seinen Eltern aus Nazi-Deutschland nach Frankreich und weiter in die USA geflohen. Nach dem Krieg drehte er dann zunächst, wie sein Vater, Spielfilme. Gleich sein erster Heißes Pflaster aus dem Jahr 1963 war ein großer Erfolg in Starbesetzung mit Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo und Gerd Fröbe.
Es wurde dann mit dem Belmondo und übrigens mit dem Gerd Fröbe, der ganz besonders, glaube ich, gut in dem Film ist, war ein Erfolg. Und danach, um eben Geld in die Bude zu schaffen, machte ich unvorsichtigerweise, der Produzent damals sagte zu mir, Marcel, Sie heißen Ophüls, wenn Sie mit dem zweiten Film keinen Erfolg haben, wird es Ihnen niemand verzeihen. Und seine Prophezeiung wurde dann leider richtig. Der Film war sehr schlecht, ich fand keine Arbeit mehr und wanderte ins Fernsehen, um Arbeit zu finden.
Marcel Ophüls also machte fortan Dokumentationen, zunächst eben für das Fernsehen und später für das Kino. 1967 sorgte er mit einer Doku über das Münchner Abkommen von 1938 für Aufsehen, in dem Hitler-Deutschland das Einverleiben des Sudetenlandes erlaubt wurde. Darin geht es um die Frage, ob man mit Diktatoren verhandeln darf. 1989 bekam Ophüls für Hotel Terminus, Zeit und Leben des Klaus Barbie, einen Oscar für den besten Dokumentarfilm. Ophüls hat seinen ganz eigenen Stil entwickelt, noch bis ins hohe Alter Filme gedreht und es ging dabei immer darum, den Dokumentarfilm als künstlerisches Medium zu verstehen, das vom subjektiven Zugriff des Autors bestimmt wird. Den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig werden im kommenden Jahr die Künstlerin Henrike Naumann und Sung Kyö gestalten. Beide arbeiten künstlerisch zu gesellschaftlichen, bürokratischen und sozialen Ordnungssystemen. Den deutschen Pavillon kuratiert 2026 die Direktorin des Berliner Georg-Kolbe-Museums, Kathleen Reinhardt. Und noch zwei kurze Meldungen. Den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis Junger Westen bekommt die südkoreanische Künstlerin Yi-Hei Song. Die Jury lobte ihr Werk als gelungene Untersuchung der Funktion von Malerei und der Rolle der Künstlerin. Und dann hat der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz der Einigung mit dem Haus Hohenzollern im Streit um das Eigentum an zahlreichen Kunstgegenständen zugestimmt. Nun ist der Weg frei zur Gründung einer Stiftung.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Neues zum Krieg in Gaza und Donald Trump kritisiert Putin. Er ist verrückt. Hier rückt vom Platz am Mikrofon Karin Fischer.